Herzlich willkommen bei Alpha und Omega, heute mit einer ganz besonderen Ausgabe. Wir feiern nämlich Jubiläum. 25 Jahre gibt's Alpha und Omega schon.
Und zur Feier des Tages haben wir uns heute auch mal ein paar mehr Gäste eingeladen als sonst. Und wir moderieren auch zu zweit. Ich bin Christian Thorey.
Und ich bin Juliane Eberwein.
Unser Thema heute, 25 Jahre Alpha und Omega, engagiert für Gott und die Welt.
Schön, dass Sie dabei sind.
Und zu einer besonderen Ausgabe von Alpha und Omega passt auch der besondere Ort. Wir begrüßen Sie heute hier aus dem Haus der katholischen Kirche in Stuttgart. Wir haben uns heute auch Publikum eingeladen und wir haben 5 Menschen zu Gast, die sich für Gott und die Welt engagieren.
Bei uns zu Gast ist Sonja Hagenmeier vom Schlupfwinkel in Stuttgart.
Andrea Katzer vom Besuchshundedienst der Malteser.
Rainer Salet, Schuldnerberater bei der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart.
Anton Faas von der Aktion Hoffnung Rottenburg-Stuttgart.
Und ebenfalls in der Runde dabei ist Philipp Geißler. Er ist Pfarrer und der Sportbeauftragte der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Sein Job ist die Vernetzung zwischen Kirche und Sport im Land. Und sein Ziel ist es, durch sportliche Aktivitäten das Miteinander von ganz unterschiedlichen Menschen zu fördern. Herr Geißler, wie machen Sie das als Sportpfarrer?
Also als erstes mal nicht alleine. Wir sind immer gemeinsam unterwegs, genau wie Sie. Die katholische Kirche ist im Boot, die evangelische Kirche ist natürlich im Boot und der Württembergische Landessportbund und dazu noch Menschen aus dem Ländle, sage ich jetzt einfach mal. Zum Beispiel aus dem Kultusministerium. Und was wir versuchen, im Prinzip ganz einfach, wo Menschen Sport treiben, da geht's immer auch um Werte, um Fairness, um Respekt, um Miteinander. Und wir als Kirchen, wir bringen das, was wir da als Erfahrungsschatz haben, dazu und versuchen, geeignete Angebote zu finden, wo man dann auch ins Gespräch kommen kann.
Um Inklusion zum Beispiel geht es beim Team Hindernislauf Mud Mates, ja. Das heißt auf Deutsch so viel wie Schlammkumpel. Ja. Und der Name ist hier Programm, wie wir auf den Bildern sehen, die Sie uns mitgebracht haben. Ja. Was passiert bei Mud Mates?
Mud Mates ist tatsächlich ein Hindernislauf, so wie es so Spartakusläufe gibt. Und der wurde ins Leben gerufen von der methodistischen Kirche in Metzingen. Der Pastor Bernd Schwenkschuster ist bei uns im Landesarbeitskreis. Und der hat gesagt, Mensch, wenn wir das hinkriegen, dass wir bei Mud Mates Menschen mit reinnehmen können, mit quasi sonst so Inklusionshemmnissen zum Beispiel, das wäre doch wunderbar. Und dann haben wir das versucht und es war recht erfolgreich.
Können Sie da was erzählen? Vor 2 Jahren hat der letzte Lauf stattgefunden. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Ja, also wir haben es geschafft, dass 10 Teams, Integrationsteams und Inklusionsteams mit auf der Strecke waren und ein Team war angemeldet für 2 Kilometer und dann waren die nach 4 Stunden noch nicht da und wir haben die gesucht und haben gedacht, hoffentlich gehen die uns nicht verloren, das wäre super peinlich. Und dann ist am Schluss rausgekommen, die sind einfach die kompletten 10 Kilometer gelaufen über alle Hindernisse und hatten so viel Freude, dass sie zwar komplett matschig, komplett nass und durchgefroren ins Ziel kamen, aber die reden da heute noch davon und die haben sich jetzt angemeldet mit 20 Teilnehmern aus dieser diakonischen Einrichtung.
Okay, klingt nach ziemlich viel Spaß. Wer jetzt sagt, yay, einmal durch den Schlamm, kann man Anfang September noch mitmachen?
Ja, auf jeden Fall. Also man kann als Team sich noch melden. Wir ermutigen dazu auch. Und es ist auch so, dass wir Volunteers suchen, die dann zum Beispiel Streckenhindernisse begleiten oder eben auch Menschen, die einen höheren Inklusionsbedarf haben, dann auch mit auf die Strecke nehmen. Einfach bei mir melden.
Wir wollen gerne noch über ein weiteres Projekt von Ihnen sprechen. Bei dem geht es um die Begegnung zwischen unterschiedlichen Religionen und Kulturen. Und das ist der Kletterworkshop von Skora Anfang September. Wer oder was ist Skora?
SCORA steht für Schools Opposing Racism and Antisemitism. Das ist momentan, glaube ich, eines der wichtigsten Projekte und auch so mein Herzensprojekt. Ist gar nicht von uns, sondern ist eine Sache zwischen den Schulen. Die Muhterem Aras und Dr. Nopper sind für diese Begegnungswoche im September die SchirmherrInnen. Und worum es geht, Menschen aus 4 Nationen, 400 Jugendliche begegnen sich hier in ganz verschiedenen Workshops. Und unser Kletterworkshop ist nur einer von 33. Und der Gedanke ist, Landesbischof Gohl hat uns als Christen aufgefordert, Brücken zu bauen. Und das heißt, Menschen müssen sich begegnen und Primärerfahrungen machen. Nicht nur bei TikTok, sondern wirklich live. Und das passiert da. Und wir verantworten den Kletterworkshop. Das wird richtig spannend, glaube ich.
Was denken Sie, wie wichtig sind solche Projekte, dass es die gerade jetzt gibt?
Für mich oder ich glaube auch für uns, für meinen Vorstand, gibt es, glaube ich, nichts Wichtigeres. Weil diese Begegnung, dieses Miteinander unterwegs sein, miteinander auch mal schwitzen, miteinander Angst haben vielleicht, miteinander keuchen und dann hinterher sich auf die Schulter klopfen und sagen, du bist Mensch, ich bin Mensch und ja, es gibt Sachen, die uns trennen, da müssen wir drum rangeln, alles okay, aber letztlich dieses Miteinander unterwegs sein, ganz im Konkreten, um das geht's, das ist das Wichtigste.
Dankeschön für die Einblicke in Ihre Arbeit.
Danke, dass ich da sein durfte.
Und jetzt kommen wir zu einer Geschichte mit echtem Wow-Effekt. Neben mir sitzt Andrea Katzer vom Besuchshundedienst der Malteser Hilfsorganisation in Kornwestheim. Andrea Katzer hat einen Hund namens Louis, mit dem sie zum Beispiel zu demenzkranken Menschen ins Altenheim gegangen ist. Denn Louis ist jetzt seit einiger Zeit in Rente, deswegen ist er heute auch nicht da, sondern sitzt zu Hause auf dem Sofa. Und Sie haben uns aber ein paar Fotos mitgebracht, dass wir ihn sehen können. Frau Katzer, was ist das Besondere an so einem Besuchshund?
Er öffnet die Herzen, er verbringt manchmal Dinge, die ein Mensch selber nicht tun kann oder nicht fertig bringt.
Indem er was macht?
Der Hund ist ein sogenannter Türöffner. Viele Demenzkranke oder auch psychisch Erkrankte oder Menschen mit Depressionen öffnen sich Menschen immer. Aber durch das, dass der Hund nicht widersprechen kann, sondern hinsitzt und guckt und sagt, ja, red du mal, mach du mal, ich höre dir zu.
Sie haben ihn trainiert darauf, dass er das macht. Wie kann man ihn trainieren? Kann man das mit jedem Hund machen oder braucht man eine spezielle Hunderasse?
Nein, man braucht prinzipiell keine spezielle Hunderasse. Die Hunde müssen sehr hohe Frusttoleranz haben, sehr hohe Stresstoleranz. Es ist auch nicht jeder Labrador, Golden Red River oder wie auch immer geeignet, um ausgebildet zu werden, sondern das müssen wirklich tatsächlich sehr ruhige, gechillte Hunde sein, die auch Spaß haben, mit den Menschen umzugehen.
Ich denke, er muss sich auch einiges gefallen lassen da, weil Menschen, ja, vielleicht haben manche auch Angst vor dem Hund oder ja, sie greifen mal zu. Er hat ja sehr große Ohren, da greifen die auch mal zu. Ne? Da muss er also stressresistent sein, wie Sie sagen.
Ja, frust- und stressresistent.
Ja. Und Sie besuchen mit Ihrem Hund nicht nur Altenheime, sondern zum Beispiel auch Kinder.
Ja.
Was machen Sie da mit denen?
Wir besuchen einmal, also obwohl er in Rente ist, darf er noch einmal die Woche zum Kind gehen. Mhm. Das ist anfangs sehr große Schwierigkeiten, zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen. Im Grunde genommen ist es für ihn Gassi gehen. Wir wissen beide, wie man nachher heißen und wir wissen, wie eine Hundepfeife funktioniert. Aber das Kind hat sich so im Laufe der Monate, Wochen, Jahre jetzt in der Zwischenzeit geöffnet. Also er kann richtig kommunizieren. Er findet auch langsam eine zwischenmenschliche Beziehung toll oder auch mal angefasst zu werden, was vorher nicht wirklich so richtig der Fall war.
Weil er versucht hat, den Hund auch zu streicheln und richtig, da das Berühren schon mal trainiert hat?
Genau.
Tolle Erfahrung, oder?
Ja.
Ja. Sie machen diese Besuche im Ehrenamt. Sie bilden jetzt auch wieder in einigen Monaten einen Nachfolgehund für den Louis aus.
Möchte ich, ja, sofern ich den Nachfolger finde. Mhm.
Was motiviert Sie dafür?
Einfach die Freude, die ich den Menschen bringen kann. Es gibt so viele Beispiele, die ich erlebt habe. Ein Beispiel war, ich hatte einen Schlaganfallpatienten, der sich wirklich geweigert hat, weil er linksseitig gelähmt war und nicht mehr richtig gesehen hat, wieder aus dem Bett zu kriegen und wieder im gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Das motiviert tatsächlich. Und das Lächeln der Menschen.
Ja. Und der Hund ist auch zufrieden, oder?
Meistens, weil es genug Leckerli gibt.
Mhm. Was für Leckerli gibt's da? Sie haben ja nämlich erzählt, es sind besondere Leckerli.
Genau, es sind selbstgemachte Leckerli, sie sind selbst gebacken. Somit beuge ich vor, dass eventuell ein Gebissteil rausfällt bei den Demenzkranken und man kann sie tatsächlich essen.
Also auch die Menschen können
auch
essen.
Die Menschen,
und das ist wichtig, weil falls mal das Leckerli dem Hund weggenommen wird.
Genau.
Oder? Ja. Genau. Mhm. Solche Besuchshundegruppen gibt es in ganz Deutschland, bei uns in Baden-Württemberg, zum Beispiel in Kornwestheim oder auch in Schwäbisch Gmünd und in Ulm.
Genau.
Kann man da sich noch anmelden, wenn man jetzt einen Hund hat und sagt, ich möchte das vielleicht auch machen, so wie Sie im Ehrenamt?
Also momentan bilden nur Schwäbisch Gmünd, Ulm und Kornwestheim aus. Da laufen aber jetzt die ganze Ausbildungen schon. Das heißt, wenn man sich da gerne anmelden möchte, gerne im nächsten Jahr.
Mhm. Ja, vielen Dank, dass Sie mit Louis das gemacht haben und jetzt vielleicht einen Nachfolgehund hoffentlich finden für die nächste Arbeit mit diesen Besuchshunden. Vielen Dank, Frau Katzer.
Mein nächster Gesprächspartner ist Schuldnerberater für die Evangelische Gesellschaft Stuttgart, kurz EVA genannt. Die EVA hilft Menschen in Notlagen und mein Gast unterstützt gezielt Menschen, die überschuldet sind. Herzlich willkommen, Rainer Salet. Herr Salet, ich glaube, wir merken das ja alle im Supermarkt oder wenn Rechnungen ins Haus flattern. Das Leben ist schon echt teurer geworden. Merken Sie das auch in der Beratung?
Das merken wir in der Beratung sehr extrem. Die Folgen der Ukraine-Krise wirken sich tatsächlich in einem Bereich aus, der sehr existenziell ist für die Menschen, nämlich genau im Lebensmittelbereich ist es sehr teuer geworden und das betrifft viele Menschen in ihrem Geldbeutel, in der Planung für den Haushalt und spielt eine sehr große Rolle. Ein anderes Thema war, wenn ich es kurz erwähnen darf, das waren ja die Energieschulden. An dieser Stelle ein Dank an die Kirchen, die Hilfsfonds aufgelegt haben, die das sehr erleichtert haben, auch unsere Arbeit in der Beratung, ja, das war ja sehr erleichternd, aber der Lebensmittelbereich, die Haushaltskasse, die ist schwierig geworden.
Das heißt, kommen jetzt auch viel mehr Menschen zu Ihnen, merkt Sie das?
Ja, bei uns gibt es eh einen Trichter, weil es mehr Betroffene gibt, als wir abarbeiten können. Sagen wir mal, abarbeiten ist kein schöner Begriff, aber denen wir helfen können. Insofern merken wir es direkt nicht in der Beratung, aber wir merken halt die Themen in der Beratung und die Haushaltsführung und wie in der Mitte vom Monat ist quasi kein Geld mehr übrig. Das nimmt halt zufällig mehr Raum oder zunehmend mehr Raum ein. Ja.
Nehmen Sie uns mal mit rein, wenn man zu Ihnen in die Beratung kommt, wie helfen Sie dann konkret?
Ja, das ist sehr vielfältig. Man muss sagen, in der ersten Sequenz des Kennenlernens spielt die sogenannte Existenzsicherungsberatung eine große Rolle. Das sind Menschen, da droht, dass die Energie nicht mehr geliefert wird, die womöglich den Wohnraum verlieren würden. Das ist ein Super-GAU, die einfach mit dem Rücken an der Wand stehen und nicht mehr wissen, wie sie sich helfen können und sich selber auch nicht mehr helfen können, muss man sagen. Und das ist, muss man auch sagen, man hört immer wieder Schuldnerberatung, es gibt Wartezeiten, aber diese notlindernde Beratung, die erforderlich ist, um die Existenz zu bewahren, ja, die hat keine Wartezeit, da helfen wir sofort, okay. Ja.
Das heißt, da ruft man bei Ihnen an und kommt dann sofort dran,
oder wie stelle ich mir das vor? Also wir in Stuttgart haben viermal in der Woche eine telefonische Sprechzeit, da ruft man an und wenn so eine Maßnahme erforderlich ist, kriegt man innerhalb von der Woche einen Termin.
Also Sie helfen sehr praktisch und ein Aspekt Ihrer Arbeit ist auch so die psychosoziale Ebene. Was machen Sie da? Wie unterstützen Sie da die Menschen?
Ja, man muss sehen, Überschuldungssituationen sind oft Folgen von ungesehenen Lebensereignissen. Ich nehme mal ein Beispiel, eine Trennungssituation. Mhm. Eine Trennungssituation hat nicht nur mit Geld zu tun, sondern die hat einfach auch mit dem Befinden und mit der Gestaltung der Zukunft und mit Unterhaltsfragen, mit Beziehungsarbeit zu tun. Und da ist es einfach wichtig für uns, um nachhaltig helfen zu können, nicht nur jetzt auf das Geld zu gucken, sondern einfach auch auf die Menschen, die davon betroffen sind und wie sie quasi wieder gut in die Zukunft schauen können. Ja, das ist auch einfach eine persönliche Hilfe.
Wie machen Sie das konkret?
Naja, durch Gespräche, ja. Also es gibt ein schönes Medium bei uns, ja, das ist der Kontoauszug, ja. Also wir lassen uns einen Kontoauszug zeigen, ja, können ja mal selber überlegen, was da draufsteht alles, ja. Also da öffnet sich einem das Portal zum Leben relativ schnell. Man hat sehr schnell einen Ansatzpunkt über die Dinge, die wichtig sind und die eine Rolle spielen, in der Lebensgestaltung dann auch intensiv zu reden.
Spielen Schuldgefühle eine Rolle?
Natürlich. Die Leute fühlen sich, wenn sie ihre Verpflichtungen nicht mehr erfüllen können, sind, wie gesagt, an den Rand gedrängt. Sie fühlen sich schuldig. Das ist auch eine Kunst in der Beratung, quasi da wieder das ins Positive zu lenken, sich davon zu befreien und den Blick in die Zukunft einfach wieder aufmachen zu können.
Ich kann mir vorstellen, so der Weg in eine Schuldnerberatung ist für viele erstmal schwierig. Wer darf denn zu Ihnen kommen? Muss man da irgendwelche Voraussetzungen erfüllen? Wie macht man das, wenn man merkt, ich glaube, ich könnte da Hilfe gebrauchen?
Ja, also es ist regionalisiert, ja, das sind die Landkreise zuständig oder hier in Stuttgart, die Stadt Stuttgart ist unser Einzugsgebiet, da kann man einfach anrufen. Also jeder, der da auch eine Frage hat, nur ja, darf da anrufen und kriegt eine Antwort. Und die Kunst der Beratung ist dann quasi auch zu erkennen, wenn es eine echte Problemlage ist. Ja, das ist halt häufig der Fall oder oft rufen Menschen an, ich rufe meine Schwester an oder sowas. Ja, meint aber sich selber, weil er sich nicht outen will und so. Okay. Ja, also da muss man ein bisschen drauf eingehen können, ja, um das zu erkennen.
Ich glaube, Sie haben schon mehr Kontoauszüge gesehen als wir alle hier zusammen. Haben Sie so einen Tipp, was kann man tun, um erst gar nicht in diese Schuldenspirale reinzukommen?
Ja, das ist extrem wichtig. Auch da ist das Konto ein gutes Medium. Wir kennen alle diesen Dispositionskredit, den die Banken gern vergeben, oder ohne diesen Kredit sind sie kein guter Kunde, sagen wir mal so. Und man sollte wirklich darauf achten, dass wenn man den in Anspruch nimmt, dass man den in einen bestimmten Zeitraum 2-3 Monate wieder zurückführen kann. Wenn das Ergebnis aber ist, dass die Bank eine Umschuldung vorschlägt, ja, das Konto bereinigt wird, indem er quasi einen Ratenkredit abschließt oder sowas, dann wird es aus unserer Sicht gefährlich, wenn das, weil da baut sich eine Überschuldungskarriere dann auf.
Vielen Dank für die Einblicke in Ihre Arbeit, Rainer Salet.
Ja, und jetzt wird unser kleines Alpha- und Omega-Podest hier, unsere Bühne, sozusagen zum Laufsteg, denn mein nächster Gast kommt aus der Modebranche. Anton Faas kommt von der Aktion Hoffnung, Rottenburg-Stuttgart. Und die Aktion Hoffnung ist eine der größten katholischen Sammelorganisationen für Textilien in ganz Deutschland. Wie viele Altkleidercontainer, Herr Faas, haben Sie denn in Württemberg aktuell aufgestellt?
Es ist immer ein bisschen Bewegung drin, aber aktuell sind es rund 1400 Kleidercontainern, in denen wir pro Jahr etwa 6000 Tonnen gebrauchter Textilien erfassen.
Nun gibt es ja viele Organisationen, die Altkleider sammeln, auch Deutsches Rotes Kreuz oder die Malteser. Aber es gibt ja auch kommerzielle Sammler und Verwerter. Wie unterscheidet sich die Aktion Hoffnung von diesen anderen Sammelorganisationen?
Ja, wir haben tatsächlich ein Sammelsurium an Sammelorganisationen, auch an Sammelformen. Zunächst möchte ich das Verbindende herausstellen. Und zwar, wenn wir von gemeinnützigen Sammelorganisationen sprechen, ob das das Rote Kreuz ist, ob es die Malteser sind, die verfolgen den Zweck, Kleidung als Spende anzunehmen, um mit den Erlösen aus der Spende etwas Gutes zu bewirken. Und da möchte ich tatsächlich vom Verbindenden sprechen, auch zur Arbeiteraktion Hoffnung. Kritisch wird es tatsächlich bei einer Vielzahl an dubiosen, illegalen Sammlern und Sammelaktivitäten, und das sind keine Einzelerscheinungen. Wir gehen davon aus, dass jeder vierte bis fünfte aufgestellte Kleidercontainer in Deutschland illegal aufgestellt ist. Und dort werden oft unter Vorspiegelung gemeinnütziger Zwecke die Kleider, die Textilien gesammelt, die Kleider zu Geld gemacht, und das, was nicht mehr gewinnbringend ist, wird verbrannt, wird auf anderen Kanälen irgendwie entsorgt, und das ist letztendlich ein Betrug am Spenderwillen, und da muss man tatsächlich vorsichtig sein. Und da kann ich nur empfehlen, auf das Zeichen Verwertung zu achten. Das ist ein Zusammenschluss von gemeinnützigen Sammlern, die sich sehr strengen Standards in der Erfassung und der weiteren Sortierung der Textilien unterworfen haben. Und da ist die Aktion Hoffnung die einzige flächendeckende Organisation in Baden-Württemberg.
Das Ganze funktioniert ja nur, weil wir selber auch so viel Kleidung kaufen und dann auch wieder weitergeben. Also jeder von uns erwirbt, glaube ich, so im Schnitt 60 Kleidungsstücke pro Jahr, also quasi mehr als eins pro Woche. Und dann gibt's ja auch immer die rascher wechselnden Kollektionen in den Modehäusern, in den Boutiquen und so weiter. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Fast Fashion mal als Stichwort. Ja,
also grundsätzlich würde ich sagen, aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht, juhu, man könnte jubeln, mehr Kleidung, die gekauft wird, bedeutet auch mehr Altkleidung am Ende der textilen Kette. Tatsächlich ist aber das Gegenteil der Fall. Der Trend zu Fast Fashion ist für die Sammler, für die Erfasser von gebrauchten Textilien eine enorme, eine existenzielle Herausforderung. Denn Kleidung ist ja heute von einem Investitionsartikel zu einem reinen Wegwerfartikel verkommen. Kleidung wird, ich übertreibe jetzt, aber ein Stück weit für den Müll produziert. Und da könnte ich jetzt ganz schwäbisch salopp sagen, aus nichts kann man halt nicht etwas machen. Und das ist auch bei der Aktion Hoffnung der Fall. Wenn wir Kleidungsstücke erfassen, und die Erfassung kostet zunächst sehr viel Geld, und dann die Kleidung aber nur in die Sortierung geben, um sie anschließend der thermischen Verwertung zuzuführen, dann ist es ein Draufzahlgeschäft, wo kein Sammler auf Dauer durchhalten kann. Und insofern stellt es eine enorme Herausforderung für uns dar. Aber das ist die viel gravierendere Herausforderung oder das Problem am Phänomen von Fast Fashion, die Ressourcenverschwendung oder die Ressourcenintensität, weil Kleidung ist heute nicht ressourcenschonender herzustellen, als es noch vor ein paar Jahrzehnten der Fall war. Aber wir haben ja so einen exponentiellen Anstieg vom Kleiderkonsum. Wir können die Kleider mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, gar nicht mehr herstellen auf Dauer. Und das ist tatsächlich eine große Herausforderung.
Jetzt versuchen Sie ein bisschen gegenzusteuern, zum Beispiel auch mit eigenen Geschäften. Die nennen sich Secontique, also zusammengesetzt aus Secondhand und Boutique. Die gibt's in Stuttgart, in Ulm, in Aalen, Albstadt und Nürtingen. Wollen Sie da auch in der Modebranche mitmischen?
Ja, tatsächlich kann ich unumwunden mit Ja beantworten, weil wir einen Gegenentwurf letztendlich auch schaffen wollen zu Fast Fashion, zu dem immer schnelleren Kleiderkonsum, und wir gehen bewusst in die Innenstädte rein. Wir platzieren uns auch neben dem H&M, neben dem Primark, weil wir eine Alternative bieten wollen und wir letztendlich gebrauchter Kleidung, Secondhand, die Wertschätzung geben wollen, die sie auch verdient, weil, wie ich gesagt habe, Kleidung ist so ressourcenintensiv Und gebrauchte Kleidungsstücke, gut erhaltene, hochwertige, qualitativ hochwertige, sind eine gute Alternative zu Firsthand. Und aus dieser Schmuddelecke wollen wir Secondhand auch herausholen. Ich erinnere mich an mein eigenes Elternhaus. Wir wären niemals in einen Secondhand-Shop zum Einkaufen gegangen, weil man da gleich den Stempel der Bedürftigkeit drauf gehabt hätte. Hätten meine Eltern nie gemacht. Heute ist ein Statement, letztendlich ein Bekenntnis zu Nachhaltigkeit, auch zu Individualität. Und deswegen wollen wir mit den Secondhicken auch ein Gegenentwurf tatsächlich bieten.
Gibt es denn bei den großen Modemarken und Modeketten auch ein Umdenken? Macht Ihnen da was Hoffnung oder sieht es schlecht aus?
Ja, also intrinsisch motiviert sind sie jetzt nicht zwingend auf den ersten Blick oder es erschließt sich einem nicht. Kritisch bin ich immer, wenn große Modeketten beispielsweise sagen, wir nehmen gebrauchte Kleidung an und geben dafür einen Einkaufsgutschein für neue Ware, weil das kurbelt letztendlich den Konsum nur weiter an. Und meine Überzeugung ist, dass sich die ganze Branche tatsächlich nur verändern wird durch den Druck des Konsumenten, durch die Kaufentscheidung, durch die tagtägliche Kaufentscheidung des Kunden, was kaufe ich ein, in welcher Qualität kaufe ich es ein und auch in welcher Frequenz und in welchem Volumen kaufe ich es ein. Und es bedarf einer politischen Regulierung. Da kommen wir gar nicht drum herum. Ja. Wir brauchen Produktdesign-Richtlinien, wir brauchen im Rahmen des EU-Green Deals auch andere Vorgaben, um die Branche tatsächlich insgesamt grüner und nachhaltiger zu machen.
Danke an Anton Faas von der Aktion Hoffnung. Und wir kommen gleich zu einem weiteren Hoffnungsort in Baden-Württemberg, nämlich zum Schlupfwinkel in Stuttgart. Dieser Schlupfwinkel wird wie Alpha und Omega auch ökumenisch betrieben, nämlich von der Evangelischen Gesellschaft in Stuttgart und vom Katholischen Caritasverband für Stuttgart. Und Sonja Hagenmeier leitet den Schlupfwinkel jetzt. Der Schlupfwinkel ist eine offene Anlauf- und Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche, deren Wohnsituation unerträglich geworden ist. Frau Hagenmeier, wer sind die jungen Leute, die zu Ihnen kommen? Was macht die Situation für die so unerträglich?
Da kommen immer ganz unterschiedliche Problemlagen zusammen. Das ist nie nur ein Problem, auf das man fokussiert drauf gucken kann. Das ist nie nur die Sex in Mathe oder der Streit zu Hause, sondern das sind eben ganz viele Dinge, die über Jahre hinweg dann auch oft zusammengekommen sind. Das kann eine Erkrankung von einem Elternteil sein, psychisch oder physisch. Das kann eine Trennung sein, wie es der Kollege auch schon beschrieben hat. Da gehen dann früher oder später auch finanzielle Probleme mit einher, wenn die jungen Menschen versuchen, da irgendwie alleine mit der Situation zurechtzukommen. Die werden immer weiter exkludiert aus ihren Schul- und Ausbildungszusammenhängen, weil sie einfach der Situation nicht mehr auf Dauer standhalten können und sich eine ganze Zeit lang auch nicht Not genug sehen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also wir haben inzwischen ganz viele junge Menschen, die selber von sich denken, mir geht's noch nicht schlecht genug.
Aber was erleben die Jugendlichen zu Hause? Irgendwann ist ja dann doch der Druck so groß, oder?
Irgendwann ist der Druck so groß, dass sie zu dem Entschluss kommen, wenn ich weiter zu Hause bleibe, dann nimmt's kein gutes Ende mit mir. Und die Hoffnung, dass sich das zu Hause noch in so einem Rahmen zurechtrückt, dass das eine gute Zukunftsperspektive einfach für die bildet. Ein Zuhause ist ja nicht nur ein Ort mit vier Wänden, sondern es ist auch ein Ort, wo man sich geborgen und sicher fühlt, wo man einen Ansprechpartner hat, wo Leute sind, denen man vertraut, die einem was zutrauen, die einen unterstützen in dem Weg, den man gehen möchte, und zwar, wenn man noch nicht so richtig weiß, wohin er führt. Und das ist diesen Menschen verloren gegangen. Und dann machen die sich auch auf der Suche nach einem anderen Ort, der das bieten kann. Die meisten von ihnen lernen, den selber zu gestalten. Und diesen Weg ins Erwachsenenleben und in die Unabhängigkeit dann eben auch etwas früher zu beschreiten, als es die meisten anderen Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Unterstützung tun.
Frau Hagenmeier, wie helfen Sie denn den Jugendlichen jetzt ganz konkret im Schlupfwinkel?
Wir helfen denen erstmal, indem wir einfach da sind und ein offenes Ohr haben, indem wir nicht mit Zielvorgaben kommen, indem wir nicht schon unsere erwachsene Idee von einer besseren Zukunft ihnen überstülpen, sondern indem wir uns einfach erstmal anhören, was bedrückt sie, was macht es so schwierig zu Hause, was würden sie sich wünschen. Viele wünschen sich auch, dass sie eigentlich ganz normal wieder in ihre Familie zurückgehen können, dass alles gut ist und dass sie als normale Familie leben können. Dann versuchen wir natürlich gemeinsam zu schauen, lässt sich diese Idee denn realisieren oder braucht es was anderes? Braucht es andere Unterstützungsformen? Dann unterstützen wir die dabei in die entsprechenden Stellen in Stuttgart, in der es eine große Vielfalt in Stuttgart gibt, zu vermitteln. Sei es, um in eine Einrichtung zu kommen, der Jugendhilfe oder wenn es schon junge Erwachsene sind, der Wohnungsnotfallhilfe, wo es nochmal eine weiterführende Unterstützung gibt, aber auch ganz unbürokratisch, indem es bei uns kostenlos was zu essen gibt, ein offenes Ohr, WLAN ist heute wichtig.
Können Sie uns eine Geschichte erzählen, wo Sie sagen, boah, die ging mir besonders ans Herz?
Im Guten oder im Schlechten?
Im Guten natürlich.
Also im Guten ist, ich bin jetzt schon im 16. Jahr dabei. Für mich ist jetzt auf lange Strecke gesehen natürlich schön, wenn das, wenn wir Menschen über ein langes Zeitfenster hinweg begleitet haben, die dann ihren Weg finden und dann nach vielen, vielen, vielen Jahren, das war jetzt eben erst im letzten Jahr der Fall, auf einmal vor der Türe stehen und sagen, ich wollte euch nochmal besuchen. Ja. Ich wollte euch sagen, wie es mir ergangen ist. Es war eine junge Dame da, die dann eben erzählt hat, ich habe letzte Woche mein Staatsexamen als Lehrerin bestanden.
Wow.
Es war eine junge Dame, die in einem Gespräch mit dem Jugendamt von der Kollegin dort gesagt bekommen hat, sie wird ja eh nichts auf die Reihe kriegen, wieso sie überhaupt einen Schulabschluss machen will. Also das sind dann solche Geschichten, die gehen ans Herz. Ja.
Wow, vielen Dank für die Einblicke. Richtig schöne Geschichte. Ja, und das war's schon mit unserer Sendung 25 Jahre Alpha und Omega, engagiert für Gott und die Welt.
Danke an unsere Studiogäste, danke für Ihr Interesse an Alpha und Omega und auch danke an das Publikum hier im Haus der Katholischen Kirche in Stuttgart.
Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des Evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos findest du unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.